Und die Haftara, die wir diese Woche haben, ist eine spezielle Haftara. Wir haben nicht die Haftara zur Parascha, sondern wir haben eine Haftara, die sich aus dem Datum ergibt, nämlich zu Parashat HaChodesh. Wir haben eine Mafte-Lesung, also das mit der Lesung und der Synagoge wird dem Schabbes nichts werden, aber man kann ja trotzdem zu Hause den Text lesen. Wir haben einen Maftir, der handelt von HaChodesh Hazeh zu Rosh Chodesh Nissan, weil es der Schabbes vor Rosh Chodesh Nissan ist. Und daher haben wir auch eine spezielle Haftarah. Wer weiß, aus welchem Buch die Haftarah dieser Woche ist? Seid nicht so schüchtern, ihr dürft eure Mikrofone ruhig einschalten. Wer verratet mir, welche Haftarah wir diese Woche haben? Die Haftarah dieser Woche ist aus dem Propheten Jechezkel, der bekannt dafür ist, kein leichtes Buch zu sein. Und wir sind hier auch tatsächlich in dem hinteren Kapitel des Propheten Jechezkel, wo der Prophet Jechezkel uns ein bisschen was an Ausblick über die messianische Zeit gibt, was den Text erst recht nicht leicht macht. Die Wahrheit ist, ich habe mich ein bisschen geplagt, wie ich vorbereitet habe, und dann habe ich gleichzeitig auch gesehen, es könnte aktueller nicht sein. Wir werden an das anschließen, was wir jetzt gerade im Schiur zur Parasha gehört haben, nur von einer anderen Perspektive, nämlich sehr wohl von der Perspektive des Tempels und des Beit HaMikdash. Aber im Grunde sind wir bei der gleichen Fragestellung. Und ich bin sehr beeindruckt gewesen, wie ich das heute vorbereitet habe, wie mir aufgefallen ist, wie wahnsinnig aktuell das ist. Für diejenigen, die einen Tanach haben, wir sind im Buch Jechezkel im Kapitel 45, 46. Die aschkenasische Version der Haftarah beginnt bei 45, 16. Die Sepharden beginnen ein paar Sätze später und hören ein paar Sätze früher auf. Wir werden uns anschauen, was da der Unterschied ist. Für die, die nur einen Chumash haben, also einfach nicht die Haftarah zur Parasha, sondern die Haftarah von Parashat HaChodesh. Das ist Jechezkel 45, 16. Der Prophet Jechezkel, was tut denn der so? Wer erzählt mir ein bisschen was über den Propheten Jechezkel? Wann hat der gewirkt und was war denn so seine große Botschaft? Ihr habt alle eure Mikros stumm geschalten. Ihr dürft eure Mikros wirklich einschalten. Aber zur Not rede ich auch selber, kein Problem. Der Prophet Jechezkel lebt bekanntlich zur Zeit des babylonischen Exils. Und eines der Dinge, die er tut, ist, das ist vor allem in den früheren Kapiteln des Buches, dass er den Leuten versucht klarzumachen, es wird eine Rückkehr aus dem Exil geben, es wird eine Erlösung geben, dass die Leute nicht daran verzweifeln und glauben, sie assimilieren sich jetzt in die babylonische Gesellschaft, weil das jüdische Projekt ist irgendwie gelaufen und das wird nichts mehr. Das ist das eine, was der Prophet Jechezkel für seine Generation zu seiner Zeit macht. Das andere ist, dass er in diesem Zusammenhang, weil er sagt, es wird eine Erlösung aus dem Exil geben, am Schluss einige Kapitel hat, wo er sehr deutlich einen Ausblick auf die messianische Zeit bringt. Diese Kapitel sind nicht leicht und wir befinden uns ja mittendrin. Und es gibt hier eine Beschreibung des Propheten Jechezkel, wo er beschreibt, wie der, ich sage jetzt, dritte Tempel ausschauen wird. Zu dem Zeitpunkt, wo Jechezkel gesprochen hat, war nicht gesichert, dass das der dritte Tempel sein muss. Es hätte der zweite Tempel sein können, wenn damals alles irgendwie super toller funktioniert hätte. Aber jedenfalls der Tempel, der dann Bestand haben wird und der endgültige Beit HaMikdash sein wird. Dieses Kapitel, das wir hier in der Haftarah haben, wirft ein paar Schwierigkeiten auf. In der Form, dass Jehezkel Opfer beschreibt, die im Tempel stattfinden werden, die nicht ganz mit dem zusammenpassen, was wir sonst gewohnt sind, dass wir vorfinden in der Tora an Opfern für bestimmte Feiertage oder für Anlässe wie Schabbat, Rosh Chodesh. Das wirft einmal die Frage auf, wovon redet er da überhaupt? Es gibt im Talmud dazu zwei Zugänge. Für diejenigen, die gerne Gemara im Original anschauen, das ist im Traktat Menachot auf Seite Memhe Amud Aleph, wird zu dem, was unser Haftarah beschreibt, an Korbanot gesagt, dass Rabbi Yochanan sagt, diese Parascha muss in der Zukunft der Prophet Eliyahu uns erklären. Also wenn ich das jetzt etwas einfacher übersetze, heißt das, wir verstehen den Text nicht, sondern wir brauchen, dass Prophet Eliyahu kommt und uns erklärt, was da los ist. Und dann gibt es aber einen Rav Ashi, der sagt, na, da gibt es ja wohl eine Möglichkeit. Und zwar, Miluim hikrivu bime Ezra, kederische hikrivu bime Moshe. Sie haben Einweihungsopfer gemacht für den neuen Tempel. In der Zeit von Esra für den zweiten Tempel, und das ist das, wovon der Prophet Jehezkel hier spricht, so wie sie das gemacht haben in der Zeit von Moschee für die Einweihung des Mishkan. Und so können wir erklären, dass hier im Text der Haftarah manche Korbanot vorkommen, die eigentlich nicht die sind, die wir normalerweise hätten, was vorgeschrieben ist, an einem Rosh Chodesh zu Pesach oder an einem Schabbat zu bringen. Tatsächlich ist es so, dass diese Erklärung, dass es sich um Einweihungsopfer handelt, recht plausibel ist. Das geht mit vielen Details ganz gut aus. Ich glaube daher, dass die andere Erklärung, die sagt, naja, wir müssen auf den Propheten Eliyahu warten, um diesen Text wirklich zu verstehen, eigentlich jetzt nicht unbedingt diese Idee der Einweihungsopfer völlig negiert, sondern vielleicht den Text bei Jehezkel ein bisschen breiter anschaut. Nicht nur das, was wir in der Haftarah haben, sondern auch das Rundherum, wo doch einige Details so sind, dass nicht ganz klar ist, was hier genau gemeint sein könnte. Und das sind dann die Dinge, die uns der Prophet Eliyahu erst erklären muss. Also der Schiur ist jetzt damit noch nicht beendet, dass wir auf Eliyahu warten müssen, sondern wir können durchaus ein paar Beobachtungen machen, was eigentlich uns hier auffällt im Text. Ich habe gesagt, die aschkenasische Version der Haftarah fängt früher an als die sephardische. Und man kann in dieser Haftarah zwei Themen als wichtige Themen, als die Hauptthemen erkennen. Das eine Thema ist das, was bei der aschkenasischen Version stärker betont wird, und zwar die Rolle eines Nasi. Es steht ja interessanterweise Nasi, Fürst, obwohl man den Eindruck hat, das könnte sich auf den König beziehen. Es gibt auch eine Ansicht der Rashi, dass es der Hohepriester ist. Ich gehe jetzt mehr nach der anderen Auslegung, die ihr zum Beispiel beim Radak findet, dass es der König ist, der gewisse Dinge zu tun hat oder auch nicht zu tun darf, auch nicht darf. Die aschkenasische Version der Haftarah beginnt mit etwas, das sich auf die Rolle des Nasi bezieht und endet mit etwas, das sich auf die Rolle des Nasi bezieht. Dann ist das das wesentliche Thema. Die sephardische Version der Haftarah steigt ein paar Sätze später ein. Die steigt ein bei 45, 18. Und sie endet ganz kurz früher bei 46,15. Es geht hier also offensichtlich nicht um die Länge, nicht darum, ein ganzes Kapitel auszulassen, sondern das hat eine andere Gewichtung. Der sephardische Text beginnt mit Korbanot und endet mit etwas, das sich auf Korbanot bezieht. Da ist das das Wesentliche. Schauen wir kurz ein bisschen durch, was in diesem Text passiert. Da wir ein aschkenasischer Beit Midrasch sind, nehmen wir die aschkenasische Version. Das beginnt in 45, 16 haben wir gesagt. Kol ha'am ha'aretz Yuel ha'truma ha'zot la'nasi be'Israel. Der Zusammenhang, der vorher war, ist, dass ein Fundraising gemacht wurde für den Tempel. Und wahrscheinlich ist diese Truma, die hier angesprochen ist, für den, die hier gesammelt wird, für den Betamikdash. Es gibt auch eine ganz andere Auslegung, die Rashi bringt. Und zwar ein Stück weiter vorne im Propheten Jeheskel. In 45,8 ist die Rede davon, dass der Nasi, dieser Fürst oder Anführer oder König, bekommt eine ziemlich große Portion Land für sich. Ziemlich groß. Aber als Ausgleich dafür, dass er das bekommt, darf er nicht wegnehmen vom Volk. Also es ist auch eine Begrenzung für das, was der Nasi darf. Der Nasi darf nicht alles, aber dafür bekommt er auch eine relativ große Portion Land, damit er etwas Würdiges hat. Möglicherweise bezieht sich diese Gabe des Volkes darauf. Und dann geht der Text weiter, dass dieser Nasi zuständig ist für verschiedene Korbanot. Das muss nicht unbedingt heißen, dass er diese Korbanot selbst gebracht hat. Möglicherweise heißt das auch, er ist zuständig dafür, diese Korbanot an den jeweiligen Chagim zu überwachen, dafür zu sorgen, dass das alles richtig funktioniert. Das ist der erste Teil unseres Textes. Dann haben wir einen Absatz auf 45,18. Das ist dort, wo die Sephardim einsteigen. Da werden diese Korbanot beschrieben. Und interessanterweise werden nicht quer durch alle Feiertage Korbanot aufgelistet, sondern es wird beschrieben Rosh Chodesh, Pesach und Sukkot. Hier sehen wir den Grund, warum dieser Text geeignet ist als Haftarah für Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh hat von Rosh Chodesh gehandelt. Und hier haben wir etwas, und zwar hat noch zu ergänzen, Parashat HaChodesh hat nicht von irgendeinem Rosh Chodesh gehandelt, sondern davon, dass der Anfang des Monats Nissan der erste Monat ist. Das heißt, hier haben wir einen Zusammenhang, in dem es um Rosh Chodesh und um Pesach geht. Hier kommen wir an die Stelle, wo wir sehen, was hat das eigentlich zu tun mit dem Datum von Shabbat HaChodesh, dem Shabbat, der vor dem Monat Nissan ist. Genau darum geht es hier. Wir haben hier in diesem Teil einen faszinierenden Satz, der eine Beziehung mit Pesach herstellt. Das ist der Satz, ich suche gerade die Nummer 19, 4519, Yud-Tet 4519. Velakacha Kohen, es geht darum, dass ein Korban gebracht wird, am ersten Tag des ersten Monats, das ist offensichtlich Rosh Chodesh Nissan. Velakach ha-Kohen midam ha-Chatat, menatan el mezuzat ha-Bayit, ve-el arba pinot ha-Azara la-Mizbeach. Der Kohen nimmt von dem Blut dieses Entzündungsopfers und gibt es el mezuzat ha-Bayit an den Türstock des Hauses, und auf die vier Ecken des Altars. Jetzt Blut auf den Altar von Opfern, das gab es immer wieder. Aber hier haben wir etwas, das gab es typischerweise sonst nicht. Er gibt auf den Türstock des Hauses. Das Haus ist hier der neu einzuweihende Tempel. Woher kennen wir das? Das kennen wir sehr, sehr eindeutig vom ersten Korban Pesach in Mizraim, wo man das Blut von Korban Pesach an die Türstöcke, an den Türstock des Hauses gegeben hat. Also hier haben wir eine ganz klare Anspielung auf das erste Korban Pesach. Und hier haben wir eine Art von Zusammenhang, dass uns hier der Prophet Jeheskel mit diesem Bild bringt, die Befreiung aus dem Exil, die zum endgültigen Tempel führen wird, die ist so etwas, wie die Befreiung aus Ägypten gewesen ist. Das ist ein Zusammenhang, der hergestellt wird. Und wenn wir gesagt haben, die sephardische Version der Haftarah bringt eine Textauswahl, wo die Korbanot mehr betont wird, dann ist das das Thema. Dann ist das das Thema, um das es geht, dass die Geulah die Befreiung aus dem Exil wird so etwas sein wie die Befreiung aus Ägypten. Jetzt haben wir dann ab dem Kapitel 46, da ist ein kleiner Absatz, Memwaf, Kapitel 46 ist ein kleiner Absatz, kommt ein neuer Abschnitt, werden uns Regeln gesagt über dieses neu errichtete Beit HaMikdash, wann das offen ist, für wen und wie. Und was ja interessant ist, es gibt ja auch Grenzen, es gibt ja auch Begrenzungen. Da ist etwas geschlossen. Gleich in 46.1 haben wir das. Das Tore werden geschlossen sein an den 6 Werktagen. Uveyom ha-Shabbat yipateach, uveyom ha-Chodesh yipateach. Und am Shabbat und am Rosh Chodesh werden die Tore dieser speziellen Innenhöfe, um die es da geht, geöffnet. Also wir sehen hier eine Art von Begrenzung. Es werden Tore geöffnet an bestimmten Tagen. An bestimmten Tagen sind sie zu. Der Tempel ist nicht so einfach zugänglich, dass man da so jederzeit hineinspaziert, egal wie, egal was. Sondern da gibt es ein Hindernis, dass der nur zu gewissen Zwecken offensichtlich zur Gänze geöffnet wird. Wobei hier wieder ein bisschen auffällt, dass Schabbat und Rosh Chodesh besonders hervorgehoben werden. Ich wäre mir aber nicht sicher, ob in diesem Abschnitt Schabbat nicht auch Feiertag inkludiert, weil Schabbat kann auch Feiertag inkludieren. Aber was wir jedenfalls haben, ist eine gewisse Einschränkung. Übrigens gibt es noch eine andere Einschränkung, die nicht hier in der Haftara ist, aber im Kontext rundherum, in dem Kapitel davor, der Palast des Königs ist hier in dieser Beschreibung des endgültigen Tempels nicht direkt am Tempel dran. Während bei König Schlomo, beim Bau des ersten Tempels, da war der Palast des Königs ganz dicht am Tempel dran. Und das war einerseits von König Schlomo sehr, sehr gut gemeint, dass er eine gewisse Einheit, ein Zusammenspiel haben wollte von der königlichen Politik, den Staat zu führen, im Sinne der Torah, daher das gleich neben dem Tempel war. Aber wir wissen halt aus der jüdischen Geschichte, dass es ja dann nicht immer so gut funktioniert hat. Und wir wissen auch aus der Geschichte der Menschheit, dass Vereinnahmungen von Religion durch die staatliche Politik vorkommen. Und hier wird ausdrücklich ein Abstand gefordert zwischen dem politischen Machtzentrum und dem religiösen Zentrum. Also auch hier ist es eine Art von gewisser Begrenzung, dass der Tempel abgeschiedener ist, als wir uns das vielleicht auf den ersten Blick vorstellen würden. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn wir reden von messianischer Zeit, da ist alles perfekt und da sind die Menschen alle sowieso von selbst heilig. Und das ist es ja aber nicht, sondern hier ist eigentlich ein Setting, wo wir den Eindruck haben, der Tempel muss schon ein bisschen auch geschützt sein. Der ist nicht ständig offen, da kann nicht ständig jeder reingehen. Bitte, selbstverständlich galt das für den alten Mishkan in der Wüste und für den ersten und zweiten Beit HaMikdash auch, dass man zum Beispiel nur in einem Zustand von Tahara in den Tempel gehen konnte. Also Beschränkungen gab es immer. Aber hier werden die ein bisschen deutlicher, als wir gewohnt sind und eigentlich auch ein bisschen deutlicher, als man vielleicht so auf den ersten Blick erwarten würde, wenn wir sagen, ah, das ist die Endzeit, das sollte ja alles eitel Wonne sein und da brauche ich ja gar keine Beschränkungen, könnte man glauben. Doch, gerade da sind sie da. Schauen wir noch kurz, wie unser Text weitergeht. Wir haben dann ab 46,12 einen Abschnitt, wo der Nasi eine freiwillige Gabe, eine Nedava, bringen kann. Und auch hier haben wir das, was ich gerade beschrieben habe. Die Tore werden mal geöffnet und dann werden sie auch wieder geschlossen. Nur für einen bestimmten Zweck werden die Tore geöffnet. Ab 46,16 sind wir im Schluss, den die Aschkenasim verwenden, den die Sephardim nicht mehr verwenden. Und hier haben wir, wie ich gesagt habe, wieder etwas, das sich auf die Rolle des Nasi bezieht. Gaben, die der Nasi aus seinem großen Grundbesitz, den er bekommen hat, machen kann, werden hier geregelt. Da gibt es einen Unterschied. Wenn er an seine Söhne was vererbt, ist das fest und für immer. Wenn er anderen was zukommen lässt, dann unterliegt das dem Jobeljahr und geht wieder zurück an die Familie des Nasi, wenn das Jobeljahr ist. Und dann, und das ist der Schlusssatz in der aschkenasischen Version, und dann kommt die Bemerkung, weil er das aber alles hat, dieses gesicherte Vermögen, er darf nicht vom Volk nehmen. Und wir sehen hier sehr deutlich, dass das gesagt wird, weil es das vorher gegeben hat. Es hat das gegeben, dass Könige sich am Volk bereichert haben für ihre privaten Zwecke. Also, er darf das jetzt nicht mehr tun, so wie das früher mal gewesen ist. Wenn wir jetzt also versuchen, ein bisschen zu schauen, was finden wir davor? Dann ist dieser dritte Tempel, oder wie gesagt, der endgültige Tempel, es hätte ja der zweite werden können zur Zeit, wo der Text entstanden ist, ein Tempel, der versucht, die Lehren aus Sachen zu ziehen, die vorher schiefgegangen sind. Wir hatten vorher zur Zeit des ersten Tempels einen zu lockeren Umgang mit dem Tempel. Und jetzt gibt es hier gewisse Barrieren, wann und wie geht man da überhaupt hinein? Und wir haben diese Barriere für die neue politische Führung, wo interessanterweise steht hier immer Nasi, also das ist sehr breit formuliert. Das kann ein König sein, das kann auch ein Anführer sein, der kein König ist, aber jedenfalls für die politische Führung, dass der nicht alles machen darf. Wir haben also auch eine gewisse Versuch, die Strukturen so zu entwickeln, dass Korruption der Obrigkeit, Machtausnutzung der Obrigkeit eingebremst wird. Und ich würde sagen, wir sehen hier, dass der Tempel diese Beschränkungen bekommt, damit er heilig bleibt, damit er nicht verunreinigt werden kann durch das Fehlverhalten von Menschen, die sich nicht würdig benehmen. Das ist also eine mögliche Schlussfolgerung, die wir hier ziehen könnten. Ich möchte etwas anmerken, weil bisher her, wenn wir uns nur die Haftara anschauen und im Text von Jeskel nicht weiterlesen, dann könnte man jetzt ein bisschen ein unangenehmes Gefühl haben, dass ausgerechnet in der messianischen Zeit oder ausgerechnet der endgültige, perfekte Tempel soll so ein bisschen abgegrenzt sein von den normalen Menschen im Alltag. Das ist nicht das, wie wir uns die messianische Zeit vorstellen. Dieses Unbehagen wäre auch völlig gerechtfertigt und man muss, glaube ich, im Buch Jeskel noch ein Kapitel weiterlesen, um eine Ergänzung zu haben zu dem, was wir jetzt gesehen haben. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, weil ich mir angeschaut habe, einen Schiur von einer Lehrerin in Israel namens Tova Ganzel, die als eine der sehr wenigen Menschen in der Welt das Buch Jeskel sehr genau gelernt hat und darüber eine ganze Schiur-Serie gemacht hat. Und sie weist auf etwas hin, dass nachher, nach dem Abschnitt, den wir jetzt angeschaut haben, kommt im Buch Jeskel ein Teil, wo ein Bild gebracht wird, wo der Prophet Jeskel sieht, dass unter dem Eingang des Tempels und von überhaupt von den Fundamenten des Tempels Wasser strömt. Dieses Wasser strömt in verschiedene Richtungen und vereinigt sich dann zu einem sehr starken Fluss. Das hebräische Wort ist Nachal, zu einem starken Strom, der hier strömt. Und dieser Strom am Ende des Abschnittes, in dem das erzählt wird, das ist für die, die das genau anschauen wollen, Kapitel 47. Der Schlusssatz dieser Beschreibung ist der Satz Nummer 12. 47, 12, Jutbet. Ve'al ha'nachal ya'aleh al sefato mizeh umizeh kol etz ma'achal lo yibol alehu ve'lo yitom piryo lechodashav yevaker ki memav min ha'migdash hema yotzim ve'haya piryo lema'achal ve'ahleha litrofa. Das ist ein wunderschöner Satz, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aus diesem Wasser, dieses Wasser tränkt natürlich jetzt alle möglichen Pflanzen. Aus diesem Wasser entstehen Fruchtbäume, entsteht Nahrung und entsteht Heilung. Der Schluss ist, seine Früchte werden sein für Nahrung und seine Blätter für Heilung. Und hier sehen wir also ein durchaus materielles, weltliches Bild. Nahrung ist etwas, das brauchen die Menschen zum Leben. Heilung brauchen wir momentan sehr, sehr dringend. Und hier wird dieses Bild gezeichnet, dass das Wasser, das vom Tempel kommt, das alles bewirkt. Und das, worauf die Toba Ganzl hingewiesen hat, ist, dass hier eigentlich sehr wohl eine Beziehung zwischen den Menschen und dem Göttlichen da ist und nicht es etwas so gemeint wäre, dass das Heilige völlig abgeschieden ist und wir da nicht allzu viel Zugang haben sollten. Was ich jetzt vorschlagen würde, hier diesen Gedanken noch ein kleines bisschen weiterzudenken, ist, wir sehen einerseits, dass dieser Tempel geschützt sein soll, gewisse Barrieren hat, da kann nicht alles stattfinden. Man kann nicht jeden Blödsinn im Tempel machen. Und andererseits, wenn das gelingt, wenn es gelingt, den Tempel heilig zu halten und richtig zu verwenden, dann strömt von dort auch aus das, was uns Nahrung und Heilung gibt. Also so würde ich das Zusammenspiel dieser beiden Kapitel verstehen. Was man allerdings erst dann bemerkt, wenn man im Buch Jeskel weiterliest, so wie wir das oft haben bei Haftarot, dass eine Haftara ist so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, ein Text, der mittendrin anfängt und mittendrin aufhört. Und wir brauchen schon vielleicht auch ein bisschen den Kontext, was in dem Buch rundherum noch geschieht, um zu schauen, wo was das eigentlich sagen will. Ich wollte noch anmerken, es wird für diesen Fluss, der da fließt, das Wasser, das ausströmt vom Tempel, der Begriff Nachhall verwendet. Jetzt möglicherweise sollte man hier nicht zu viel interpretieren, weil Nachhall ist einfach ein Wort, das eben im Hebräischen sehr oft für, im Bibelhebräischen sehr oft für irgendwelche Wasserflüsse verwendet wird, weil die meisten Gewässer in Eretz Israel sind ein Nachhall. Ein Nachhall ist ein Wadi, das nur von Zeit zu Zeit Wasser führt. Ich würde aber schon wagen, hier zu sagen, ja, es steht eben Nachhall, es steht nicht irgendein anderes Wort für Fluss, das es im Hebräischen ja auch gäbe. Ein Nachhall ist ein Flussbett, das von Zeit zu Zeit Wasser führt, wenn es geregnet hat, und von Zeit zu Zeit eben auch nicht Wasser führt. Wer in Israel gerne wandern geht, solche Leute soll es geben, die wissen, dass man da höllisch aufpassen muss. Und ich glaube, das ist hier wirklich auch gemeint mit diesem Begriff Nachhall, dass das Wasser nicht automatisch immer fließt, sondern das Wasser fließt dann, wenn dort, wo die Quelle des Wassers ist, auch Wasser herkommt. Und das ist in dem Fall der Tempel. Also, was meine Schlussfolgerung stützen würde, dass wenn wir es schaffen, den Tempel richtig zu führen, die Heiligkeit des Tempels mit der gebotenen Vorsicht zu wahren, dann kriegen wir von dort auch das Wasser im übertragenen Sinn. Und mir kommt vor, dass das sehr, sehr aktuell ist, in einer Woche, wo wir Synagogen geschlossen haben, dass wir vielleicht diese Haftarah zum Anlass nehmen können, darüber nachzudenken, wie verschiedene Arten von Tempel unter Anführungszeichen und auch Synagogen so heilig zu halten sind, dass sie auch das ausstrahlen und das abgeben, was sie abgeben sollen. Und dass man vielleicht auch ein bisschen aufpassen muss, was in einem Tempel nicht stattfinden soll. Das war jetzt ein gewagtes Schlusswort, ich gebe es zu. Also soweit, was ich zur Haftarah sagen wollte. Und falls es Anmerkungen, Fragen, Einwände gibt, höre ich.